Was für Land, welch ein Männer, so lautet der Titel der Platte der Band Nina Marie, die heute bei Folge Nummer 70 im krachfink.de Podcast zu Gast ist. Was für dumm ich doch bin, habe ich mir gedacht, nachdem das Gespräch mit Martin und Thomas zu Ende war und ich gemerkt habe, dass ich vergessen habe, mir von den beiden eine Begrüßung einsprechen zu lassen. Wir erfahren in dieser Folge, wie sich Thomas und Martin wirklich kennengelernt haben. Man denkt ja, es wäre durch den gemeinsamen Song Rieder und die Bomben, den Turbostadt und Beatsteaks vor mehreren Jahrzehnten mal zusammen gemacht haben. Aber Thomas erzählt heute, wie es wirklich war. Außerdem erzählen die beiden, wie sie zu ihren ersten Instrumenten gekommen sind, welche Ansprüche oder Nicht-Ansprüche sie an ihre Texte haben. Und wir reden darüber, was Experimentieren im Kontext von Nina Marie wirklich bedeutet. Geht's euch beiden denn, also wirklich nur aus der Sicht eines Musikers, wenn man jetzt endlich wieder Konzerte spielen kann?
Mir geht es erstmal ganz gut. Ich finde es natürlich total schön, dass wir endlich wieder Konzerte spielen können. Aber es ist auch ein bisschen erschlagend gerade, weil man so viel unterwegs ist und dann 2 Jahre echt fast nur abgegammelt hat. Das ist jetzt schon ein ganz schöner Zug, den man da hat.
Siehst du es auch so, Thomas?
Ja, irgendwie spielen alle gerade. Ne? Alle sind am Durchdrehen und alle wollen gleichzeitig spielen. Ich finde es ein bisschen krass. Ich finde es ein bisschen zu krass, ich sag's ganz ehrlich.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, wirklich nur aus Sicht der Zuschauerin dann. Das ist gerade man fühlt sich sehr überrollt.
Ja, auch alle Bands, die man selber sieht, kann man ja nicht sehen, weil die spielen ja auch dann, wenn man selber spielt. Das ist irgendwie, wenn man dann von Tour nach Hause kommt, sind wahrscheinlich keine Konzerte mehr wieder.
Ja, aber alle jetzt wieder wollen. Habe ich das richtig eingeschätzt, dass ihr bei so einem großen Auftritt wie Rock am Ring schon so echt erschlagen wart von dieser Menge? Also es wirkte so.
Ja, die nackte Angst regiert. Ja. Also wenn du mich fragst, ich glaube, andere in der Band sind da weniger, die können das besser damit dealen, aber bei mir ist es nackte Angst.
Wie ist es bei dir, Martin? Es gibt ja zum einen, was man sich so vorgestellt hat, die 2 Jahre, in denen man zu Hause saß. Und dann baut man ja auch so eine Fantasie ein bisschen auf und schön malt alles irgendwie. War es dann so schön, wie du es dir vorgestellt hast?
Ganz ehrlich war es noch schöner, als ich mir das vorgestellt habe, weil wir sind gleich mit einer eigenen Tour gestartet. Also haben nicht irgendwelche Festivals gespielt, sondern einfach ganz normal in Läden. Und das war sehr schön, einfach wieder mit Menschen zu tun zu haben. Und das war auch in einer Zeit, in der noch viele Menschen gar nicht wussten, wie sie sich jetzt verhalten sollen. So teilweise mit Masken, teilweise ohne, manchmal ein bisschen steif, manchmal dann schon völlig am Austicken. Also das war so, ich fand es total schön. Und man steckte da irgendwie gemeinsam drin. Das ist dann auch was anderes als bei diesen Festivalauftritten, bei denen man dann irgendwie 15 Meter vom Publikum entfernt irgendwie da rumhüpft. Da hatte man so ein gutes Zusammengefühl, fand ich. Das war sehr schön.
Hatte man wirklich Schiss, dass vielleicht auch niemand mehr kommt?
Ja, immer. Seit Bandgründung.
Hm. Nie.
Seit Bandgründung.
Nie, seit Bandgründung.
Ich erinnere mich wirklich nämlich an, wir haben uns vor 10 Jahren in der Butch Cup getroffen, Martin, und dann meinte ich irgendwie so, ja, ihr spielt hier heute in der Butch Cup und ihr könntet doch bestimmt auch größer spielen. Und dann sagtest du so, nee, so groß sind wir nicht. Und ich dachte dann so, ich glaube, wie man eine Band sieht und wie die Band sich selbst sieht, ist manchmal eine große Diskrepanz einfach.
Aber das war so ein tolles Konzert in der Butch Cup und für uns war das halt wirklich so, wir spielen in der Butch Cup und es ist ausverkauft, das ist ja der Wahnsinn. Also wir waren total platt. Ja. Daher war so eine Frage vielleicht auch ein bisschen zum falschen Zeitpunkt gestellt. Also, wir waren total happy, dass die voll war.
Und ihr wart eine der letzten Bands, die dort überhaupt gespielt haben. Das war ja in der alten Butch Cup, in diesen traditionellen.
Ja, leider. Die alte Butch Cup war so toll.
Ja, die war echt schön. Wie gesagt, wir können ein bisschen ausholen. Was ja interessant ist, ihr spielt ja beide bei Nina Marie unterschiedliche Instrumente. Jetzt verbindet man Martin mit Gitarre und Thomas mit Schlagzeug. Mich würde mal von euch beiden interessieren, was war denn euer erstes Instrument, das ihr als Kind oder wann auch immer ihr mit Musik angefangen habt, erlernt habt?
Klavier bei mir.
Richtig, von unten, also von der Pike auf?
Ah, nee, also nicht von der Pike auf und auch nicht besonders weit, aber ich kann mich daran erinnern, dass es erst weiße Tasten gab und dann die Blockflöte.
Das sagt einiges, weil die meisten müssen ja mit der Blockflöte einsteigen oder mit der Triangel.
Triangel gab es auch noch, ja. Stimmt.
Ich habe mit einem Xylophon angefangen, also mit so einem Kinderding dann. So eine musikalische Früherziehung. Mhm. Aber das als Instrument zu bezeichnen, das man gelernt hat, das weiß ich jetzt auch nicht.
Aber es war definitiv bei dir nicht die Gitarre und bei dir, Thomas, auch nicht das Schlagzeug. Das kam erst später.
Ja.
Und wann und warum bist du zum Schlagzeug gekommen?
Ich glaube, meine Cousine hat geheiratet und da war so eine Tanzkapelle. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 11 oder so. Und dann war ich irgendwie fasziniert von diesem Schlagzeug. Das war so ein schwarz meliertes Schlagzeug, sowas wie so eine Art Schlagzeugfarbe, wie die Beatles die hatten oder zu der Zeit benutzt wurden. Und dann fand ich das ganz toll. Und am Schluss hat der Schlagzeuger gesagt, ich durfte, weil der hat, dem ist es nicht entgangen, dass mich das irgendwie interessiert hat. Der kleine Junge, der immer vor ihm rumhampelt. Und dann durfte ich mich da auch mal ransetzen und ein Lied mitspielen mit ihnen. Und also er hat dann gesagt, ich habe das ganz toll gemacht. Ich habe wahrscheinlich einen Schlag getroffen, aber es war so eine Initialzündung.
Jetzt ist ja dein Drumkit, ich sag jetzt mal, überschaubar. Hast du manchmal Bock, auf so einem riesen Drumkit zu spielen, wie das jetzt zum Beispiel Slipknot oder so eine Band wie Korn macht? Oder hast du es gern alles so nah beisammen und dass du auch mehr Körperkraft reingeben kannst und gar nicht so doll auf die Technik vielleicht ausgehst?
Das hast du schön beschrieben. Aber das Schlagzeug, das ich spiele, ist genau das, was auch dieser Tanzmusiker gespielt hat. Also ich habe am Aufbau seither nie was verändert.
Hast du es übernommen von ihm?
Ich habe das übernommen von dem und zu mehr wären die technischen Fähigkeiten auch nicht, da ist nicht mehr drin.
Also nicht hier so Double Bass und achtmal hochschmeißen und auffangen, das ist gar nicht so mein Ding.
Hochschmeißen, auffangen, wei. Niemals nicht.
Wie war es bei dir, Martin? Hast du auch eine Tanzkapelle gesehen, die eine Gitarre am Start hatte?
Nee, ich fand immer E-Gitarre cool. Also auch, wenn ich früher Hitparade gucken durfte und dann hat mal irgendjemand eine E-Gitarre gespielt da drin. Das fand ich schon immer stark. Und dann habe ich, ja, war ja gerade so, Heavy Metal war ja so das Ding. Und dann habe ich auch Heavy Metal gehört als Kind und wollte gern Gitarre spielen. Und dann habe ich halt so ein bisschen... haben meine Eltern mich zur klassischen Gitarre geschickt und da war ich der schlechteste Schüler, den sie je hatten. Dann haben wir auf E-Gitarre umgewechselt, da sollte ich dann Samba-Partie und so einen Quatsch spielen. Da war ich auch noch der schlechteste Schüler, den es gab. Und dann habe ich aufgehört da und habe mir dann das quasi selber beigebracht oder so geguckt, was gut ist.
Hast du dann irgendwann nochmal Unterricht genommen? Oder haben dir andere Leute was gezeigt, was man ja total oft gerade so im Punk-Kontext hört, dass einem jemand zeigt, wie man einen Powerchord spielt oder sowas?
Ja, ein Powerchord wird mir wohl irgendjemand gezeigt haben, dass man das so macht. Aber nee, ich habe dann nicht weiter rumgeforscht, sondern einfach für mich selber einfach zu Hause gespielt und die ganze Zeit gespielt. Quasi von der Schule gekommen, gespielt, selber rausgefummelt, irgendwo rumgedrückt. Und das, was mir gut gefallen hat, das habe ich dann so öfter gemacht.
Irgendwo rumgedrückt, da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu, wenn es darum geht, wie die Songs für Nina Marie entstehen.
Nina Marie. Ja, die klingt auch so, ne?
Ja, wenn man jetzt tief stapelt. So. Es gibt mehrere Geschichten darüber, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Welche wollt ihr denn heute hier erzählen?
Meine neue zur Abwechslung.
Genau.
Thomas, erzähl mal eine neue.
Wir waren wandern. Ich steckte im Watt fest, im friesischen Watt. Da kam die helfende Hand des Martin Ebsens und hat mir erzählt, dass er Silvester nicht mag. Da sage ich, gut, dann kommst du zu mir in den Proberaum, da bin ich an Silvester.
Und ab ich habe dich nur gefunden, weil da Nebel war und ich im Kreis gelaufen bin. Eigentlich wäre ich schon lange zu Hause gewesen.
Welch ein Glück, was für Männer.
Genau.
Und ab da haben wir Silvester eine Zeit lang gemeinsam verbracht, bis Martin dann endlich nach Berlin gezogen ist und wir uns nicht mehr nur an Silvester sehen konnten.
Welch ein Land, was für Männer ist ja eigentlich von einem Album von Extra Breit auch eine total unterschätzte Band. Und gerade dieses Album ist extrem vielschichtig, weil wenn man jemand fragt, was für eine Musik machen die, dann sagen alle Neue Deutsche Welle, das sind doch die mit Hurra, die Schule brennt. Hat dieses Album für euch eine besondere Bedeutung oder fandet ihr es einfach nur lustig, diesen Titel so umzudrehen?
Aus meiner Warte fand ich erstmal das nur lustig, die Titel umzudrehen. Aber ich kenne das Album auch und finde das auch gut. Also so ist es nicht. Aber jetzt so eine spezielle Bindung zur Extrabreit habe ich jetzt nicht.
Du, Thomas, du wurdest mir nämlich als der Neue Deutsche Welle-Experte angepriesen von deinen Bandkollegen.
Echt? Oh. Ist das so? Nee, bin ich nicht. Aber ich habe eine Extrabreit-Geschichte. Ich habe mal einen Brief an Extrabreit als 16-Jähriger geschrieben und habe ihm gesagt, wir veranstalten da auf der Schwäbischen Alb ein Festival in einem Zirkuszelt und wir würden euch gerne engagieren und was denn die Bedingungen wären, und wären große Fans und so, bla bla bla. Und dann hat mir einer zurückgeschrieben, eine Karte, hey Thomas, stand da drauf, im Prinzip haben wir immer Bock auf gut organisierten Festivals zu spielen und gezeichnet Hunter.
Hunter.
Und Hunter habe ich natürlich sofort geschlussfolgert, das kann nur der Bassist sein. Logisch. Weil das war der Bassist. Und ich habe also eine Ansichtskarte sozusagen von Hunter. Nicht hier zu Hause, aber irgendwo hätte ich die gehabt, wenn sie nicht weggeflogen ist.
Bist du ein guter und großer Sammler? Ich schmeiße nämlich immer Dinge weg, wo ich mich später ärgere und denke, Mensch, hätte ich es doch behalten.
Nee, ich schmeiße auch viel weg.
Ach, ärgerlich. Und du, Martin?
Das ist alles weg.
Das ist besser so.
Ich erinnere mich, dass dein Song drauf war. Ich glaube, der hieß Allegro für Annemarie. Der müsste ziemlich am Ende sein.
Annemarie, bitte fick mit mir.
Genau, jetzt hast du es gesagt. Ich wollte jetzt nicht sagen, aber stimmt. Der also auch so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Fallhöhe hat vom Titel zum Inhalt. Wie wichtig ist es euch selbst denn, wenn ihr euch ein Album aussucht, was es jetzt zum Beispiel für einen Albumtitel hat oder was sind so die Anreize, dass ihr euch für neue Musik interessiert?
Verstehe nicht die Frage. Also wie ein Albumtitel sein muss, dass er uns interessiert?
Ob ein Albumtitel für dich wichtig ist. Also wenn du jetzt nicht selbst das Album geschrieben hättest und mit Martin zusammen gemacht hättest, wärst du anhand dieses Albumtitels stehen geblieben und hättest gedacht, hä, was für Land, welch ein Männer, cool, das schaue ich mir mal an.
Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich sagen, was ist denn da so komisch? Und dann würde ich sagen, ach, wird schon stimmen, die werden sicher was dabei gedacht haben.
Würde dich interessieren?
Ich hoffe. Nee, ich kann es dir nicht sagen. Kann ich ja nicht wissen.
Also ich würde stehen bleiben.
Ja, oder?
Gut.
Also ich kaufe häufiger mal Platten oder ich höre mir Platten öfter mal an, weil die bescheuerte Titel haben oder irgendwas anders machen als andere.
Was sind für dich Anreize, Thomas? Wann hörst du dir eine Platte an von jemandem, den du noch nicht kennst?
Ich musste mir eine Platte anhören, weil die Band Tropical Fuckstorm hieß. Gut. Und dachte ich, das muss ich auf jeden Fall anhören.
Fair enough, ja, das muss man auf jeden Fall anhören. Nee, also weil ich finde schon, irgendwie bei dieser Masse musst du ja irgendein Kriterium haben. Und wenn es dir jetzt nicht gerade jemand empfiehlt, dann sind es schon solche Dinge wie ein seltsames Cover oder ein herausstechender Albumtitel, der zumindest mal so, da höre ich mal rein. Also bei mir ist es schon so.
Aber ich finde, in dem ganzen Wust von Veröffentlichungen kommt es doch immer mehr. Ich gehe immer mehr nach Tipps, weil ich durch das viele Zitieren von alten Titeln, die wieder andere, also ich komme nicht klar, einfach jetzt nur wegen einem das ist jetzt ein Eye-Catcher, weil es irgendwie sind alle Eye-Catching und also es ist alles so. Ich glaube, mir sind Tipps Tatsache wichtiger.
Ist ja klar. Aber zu deinem Tropical Fuckstorm wollte ich noch sagen, ich habe gestern versucht, mich dran zu erinnern, von welcher Band du mir erzählt hast. Und ich habe Fuck-Tsunami ins Internet eingegeben. Und das war nicht eine gute Idee.
Hast aber keine Band gefunden? Dann würde ich mir das echt notieren.
Ich sag mal, unter den ersten 20 Google-Einträgen waren keine Bands dabei. Nee.
Fuck, Tsunami. Oh, schöner Songtitel.
Ja, schreib mal auch.
Genau, ich notiere mir nämlich auch immer seltsame Songtitel oder Albumtitel. Wenn irgendwann mal jemand welche braucht, gerne melden.
Okay, sehr gut.
Also euer Albumcover ist mir aber sofort ins Auge geschickt. Ich meine, klar, ich kenne euch jetzt beide und ich hätte die Platte sowieso gehört. Aber ich glaube, Birte Filmer hat diese Fotos von euch gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und alle Bilder, die jetzt korrespondieren zu dieser Veröffentlichung rauskamen, wirklich sehr, sehr schön. Habt ihr gesagt, fotografier uns und mach was Schönes oder hattet ihr eine spezielle Idee, wie das Albumcover aussehen soll?
Wir hatten so eine vage Idee von einem Foto, die wir dann so nicht durchgezogen haben, oder?
Ja, aber im Grunde genommen haben wir ja zu Birte gesagt, also Birte sagt ja generell so, wir treffen uns, dann machen wir was. Und das ist das, was rauskommt. Also das ist jetzt nicht so detailliert geplant, wie jetzt zum Beispiel beim letzten Mal bei Tim, ne? Weißt du, der das dann sehr ausgecheckert hat. Sondern es kommt mehr so aus der Hüfte herausgeschossen. Aber wir hatten uns noch ein bisschen was anderes vorgenommen, aber das hat irgendwie nicht gezündet dann. Und das, was rundherum quasi, was sie rundherum fotografiert hat, war dann das, was uns gut gefallen hat.
Also ich finde das, also man kann da natürlich nachträglich immer viel reininterpretieren, aber ich finde, das Albumcover sagt so viel aus über die Musik, die da drauf ist, über die Inhalte, über euer Zusammenspiel. Ich finde es total schön. Richtig tolles Foto, das ihr da gemacht habt und auch das Schönste, das ihr jetzt ausgesucht habt, um das Cover zu zieren. Gab ja noch ein paar andere.
Dankeschön.
Ja. Bitteschön.
Jetzt bin ich ganz kurz rot hier.
Okay, weiter. Es gibt auch ein Video zu Nackt im Spind. Das dreht sich aus meiner Sicht um das Zusammenspiel von Farben und Formen und unterschiedlichen Perspektiven. Alles, was man so im Leben aufnimmt. Es gibt eine Muschel, die man ganz am Anfang des Videos sieht und dann am Ende quasi die Herkunft. Wer hat dieses Video gemacht? Und was war da die Idee?
Die Idee war Eskapismus und das Video hat gemacht Steff von Beauvais, falsch ausgesprochen, Beauvais.
Ja, Stephanie von Beauvais hat das gemacht. Ja.
Habt ihr sie gebrieft oder durfte sie selbst sich was überlegen?
Ja, wir haben schon so ein bisschen gesagt, was wir uns vorstellen, also so ein bisschen Kaleidoskop-mäßig, weil das Lied so auch so kaleidoskopmäßig ist. Und dann hat sie aber eigentlich da das Ganze so übernommen, würde ich sagen, die Führung und das gemacht einfach.
Und hat auch sehr schön den Nerv getroffen. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich Videos machen würde und ihr würdet mich fragen, ob ich ein Video für euch mache, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Weil ich finde es total schwierig, auf das, was ihr vorgebt, dann noch was draufzusetzen. Ihr habt ja dieses extrem krasse Zusammenspiel von Musik und Text. Diese Texte, an die ich mich auch gar nicht dran trauen möchte, die zu interpretieren, auf gar keinen Fall. Und das mache ich eigentlich sehr gerne. Und dann da noch was Visuelles draufzusetzen, finde ich echt schon vielleicht ein bisschen gefährlich so. Möchtet ihr in dem Video eure Gefühle von dem Song transportiert sehen? Oder gebt ihr das einfach frei und sagt, ja, mach mal so, wie du dir das denkst?
Ich möchte gut aussehen und das ist mir da gut gelungen.
Das finde ich auch. Du kommst gut weg.
Ich komme ganz gut weg. Das hat Steff gut eingefangen. Und Steff war ganz nahe, weil es ein kurzer Weg war. Steff ist eine Freundin von uns und hat auch, glaube ich, schon einige Turbostart-Videos gemacht.
Ja.
Hat auch mal so eine Mini-Doku über Beatsteaks gemacht. Ist die Frau von Moses Schneider. Und wir kommen gut zurecht.
Okay, das heißt, die kennt euch dann
schon
sehr gut.
Wir mögen uns und sie kennt uns und wir haben uns da in guten Händen gefühlt.
Okay, dann verstehe ich das.
Und die ist auch nicht so von gestern oder jetzt, dass man da irgendwie, die macht so ihr eigenes Ding. Also die hat auch eine ganz klare Meinung und ist so stabil. Also es ist nicht so, dass die irgendwie ganz devot wartet, was wir jetzt irgendwie vorschlagen oder so, sondern die steht da und die möchte was machen und das ist immer super.
Ich wollte so ein bisschen drauf hinaus, vielleicht hat euch die Frage so verwirrt, ich wollte so ein bisschen drauf hinaus, bis wohin ihr denn den Finger drauf habt auf Nina Marie. Also das besteht ja hauptsächlich aus euch beiden. Ihr nehmt es auf, ihr schreibt es zusammen, ihr schreibt die Texte. Und deswegen finde ich es natürlich interessant, wie viel Einfluss ihr dann auf so ein Video haben wollt. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, die kennt euch sowieso ziemlich gut und von daher ist da auch wieder ganz viel von euch drin.
Da ist sicher viel von uns drin, aber da ist viel von ihr auch drin.
Ja, finde ich auch.
Also und ich finde, sie setzt das auch durch, was sie da machen will. Und das ist ja auch legitim so, weil das ist ihr künstlerischer Beitrag zu dem, was sie von uns kriegt. Mhm. Und das ist auch ihr gutes Recht, dass das dann ihr Beitrag ist.
Und es ist ja selbstverständlich, wenn man mit jemandem noch was zusammen macht, dass der da genauso drin steckt wie man selber auch. Ne? Also es ist immer so.
Es gab ein Video zu dem Song, ich weiß gar nicht, ob das von euch direkt geschickt worden war, zu dem Song Obsession beschlossen. Ich weiß gar nicht, war das ein Video von euch? Da hat man zwei kleine Kinder gesehen. Und das war gar nicht von euch?
Nein.
Das war nicht von uns, aber das von Linda Kmol oder Linda auf jeden Fall. Und ihre Freundin, die haben das gemacht. Und es war Teil von so einem Wettbewerb, wer jetzt da ein Video was den Leuten einfällt zu dem Lied. Mhm. Und das war das, das uns am besten gefallen hat.
Ah, siehste.
Und anschließend sind wir Freunde geworden, sozusagen noch.
Dieses Video gibt es nämlich nicht mehr. Und das Video war so ein bisschen der Anreiz, warum ich diese vielleicht ein bisschen verwirrend wirkende Frage gestellt habe. Weil da fand ich sehr, sehr schönes Video. Aber da fand ich es schon fast zu extrem, so diese Stimmung, die darüber gekommen ist. Die hat den Song so extrem anrührend gemacht. Also mich hat es beinahe zu Tränen gerührt. Das war ein richtig extrem emotionales Video. Und dann, und ich dachte damals, es wäre von euch gekommen und dachte mir, boah, jetzt legen die auf diese Emotionen nochmal so was Visuelles drauf. Und es ist gut zu wissen, dass das gar nicht von euch jetzt direkt in Auftrag gegeben war, sondern was ihr sich vorstellt.
Ja, und das ist, aber es ist interessant, du sagst, das Video gibt's nicht mehr zu sehen.
Ich wollte es jetzt nochmal anschauen. Das war eigentlich immer mein Standardvideo, wenn ich jemandem eure Band zeigen wollte. Dann bin ich immer auf YouTube und habe eingegeben, Nina Marie Obsession beschlossen. Und dann war jeder davon gefangen und fand es ganz toll, weil sie es eben gut eingefangen hat. Aber es gibt es nicht mehr. Nee, ich habe es nicht gesehen.
Dann sage ich Linda, sie soll das nochmal ausspielen.
Sehr gut. Vielen Dank. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ihr sagt immer, ihr habt beide eine Abneigung gegen Silvester, die zu eurer Zusammenarbeit geführt hat. Worauf bezieht sich das denn genau?
Ja, ich glaube, das ging mehr um dieses, dass man da feiern muss und irgendwie alle durchdrehen und ja, so mehr um sowas als darum, dass man jetzt eine Abneigung gegen Jahreswechsel hatte. Aber das war einfach die bessere Alternative, statt auf irgendeine völlig überfüllte Party zu gehen, dann irgendwie im Proberaum zu gehen.
Wenn ich Musik machen könnte, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Aber das ist jetzt nicht mehr euer Standardtag, sondern ihr macht das jetzt auch unter mir, weil ihr näher beieinander wohnt.
Ja.
Jetzt ist es ja schon eine richtig lange Zeit, dass ihr beide das zusammen macht. Also irgendwas muss sich ja in eurer Zusammenarbeit auch verändert haben. Gibt es irgendwas, was der jeweils andere vom anderen gelernt hat oder vielleicht am anderen bewundert?
Die einmalige Chance.
Die einmalige Chance für ein Kompliment.
Ja.
Ja.
Ungarn. Also ich mag Martens Texte sehr gut. Und wie er Gitarre spielt.
Thomas, du spielst ziemlich gut Schlagzeug. Nein, nein, ich hab sehr viel durch Thomas gelernt. Also jetzt aber, das ist jetzt so, ich meine, wir sind ja befreundet jetzt schon wahrscheinlich seit 20 Jahren und habe ich natürlich auch menschlich sehr viel gelernt, wie man so durch seine Freunde auch immer tagtäglich lernt. Also es ist jetzt gar nicht so auf Musik bezogen. Aber ich glaube, Thomas hat mir persönlich noch so eine gewisse Offenheit quasi gebracht. Jetzt mal abgesehen von musikalischen Knips und Tricks und Herangehensweisen, aber so einfach mal den Horizont so ein bisschen weiter aufgeschoben.
Jetzt singt ihr ja beide bei Nina Marie zu fast gleichen Teilen. In euren, ich sag jetzt mal, Hauptbands singt ihr zwar auch mal, aber in einer ganz anderen Ordnung. Würdet ihr sagen, dass man dann ein anderes Gefühl für den Song hat, wenn man den eigenen geschriebenen Text auch selbst singt?
Ich glaube, wenn man jetzt ein Lied macht, dann probiert man schon immer auch wenn man jetzt nicht der ist, der das nachher singt, ob man das gut singen kann. Ob man das singen könnte oder ob das irgendwie so, nee, das fühlt sich richtig blöd an. Das sollte man auch machen, wenn jetzt jemand anders singt. Ich fand das nur so, es hat alles so einfach gemacht, dass wir das selber singen. Ich finde, das hat erst den Boden bereitet, dass wir das so machen konnten, dass wir uns an Silvester getroffen haben und da dann mit Liedern morgens um 6 aus dem Proberaum gestolpert sind und 3 Lieder hatten. So, ich erinnere mich dunkel an das erste Silvester. Das Wichtigste daran war, dass wir das selbst gesungen haben. Dadurch konnten, sonst wären es 3 Skizzen mit und jetzt mal gucken, was der Gesang macht. Und so hatten wir immer 3 Lieder und das hat alles so viel einfacher gemacht. Und ich würde uns nicht als Sänger bezeichnen, gar nicht, aber das war so, okay, dann ist das jetzt so. Und müssen wir Sänger sein, um zu singen? Nee, deswegen sind wir ja auch keine Punker geworden, wie Martin zu sagen pflegt. Und so gab eins das andere und das war das plötzlich ganz easy.
Du nickst so, ja, schön.
Ich kann da nur beipflichten. Das war wirklich so das Entscheidende, dass man einfach alles selber machen konnte und einfach aus der Hüfte schießen und dann war es fertig, so das Lied.
Eigentlich ist es die Spezialität vom krachfink.de Podcast, detailliert über Songtexte zu reden. Mache ich auf gar keinen Fall mit euch, weil ihr da so, wenn ich alleine an Kalenderspruch denke oder Käsejunge, da ist ja wirklich jeder einzelne Satz, jeden einzelnen Satz kann man genauso stehen lassen als Statement. Ich finde die Texte einfach grandios. Ich will gar nicht wissen, wie ihr die schreibt. Mich würde nur interessieren, wann ist ein Text für euch fertig?
Ganz einfach, wenn er eingesungen ist.
Ja.
Ändert da ja auch dann noch manchmal Sachen oder wiederholt Dinge dann einfach und dann ist er fertig. Dann ist er so quasi, ist das Bild gemalt und dann ist Schicht im Schacht.
Habt ihr selbst den Anspruch man kann ja jetzt zu jedem einzelnen Song, könnte man jetzt ein Schlagwort sagen, darum geht's grob, habt ihr selbst den Anspruch, dass der Song in sich total stimmig ist und dass ihr den jetzt theoretisch erklären könntet? Oder geht es eher um so ein Grundgefühl?
Also aus meiner Sicht ist es also der große Unterschied zu sonst ist ja, dass ich dann mit Thomas, wir schreiben das alles zusammen. Also, und da ist für mich dann einfach das Machen entscheidend. So. Und ob das jetzt so richtig alles bis ins hinterletzte Eckchen irgendwie Sinn ergibt, das finde ich dann manchmal zweitrangig, sondern dann finde ich das eher interessanter, was Thomas dann nochmal da reinhaut oder so, und dass man da irgendwas zusammenpackt. So ein Potpourri.
Ich hab keinen Anspruch. Also ich habe wirklich keinen Anspruch. Ich denke nicht über einen Anspruch nach, sondern es passiert einfach auf dem Weg. Und ich bin da vielleicht auch nicht der Bestimmende in dem Prozess, sondern es ist dann oft, wenn Martin eine Strophe hat und ein Refrain zum Beispiel und dann, okay, und dann könnte ich eine zweite Strophe machen. Dann verstehe ich vielleicht die erste Hälfte des Textes auch gar nicht und mache nur, was mir dazu einfällt eben und versuche das so gut wie möglich zu machen. So dass man es dann, dass ich meinen Teil auch singen kann oder so, wenn wir es so aufteilen. Aber es ist nicht so, dass ich habe einen Anspruch. Wir sitzen ja zusammen und niemand will jetzt Scheiße machen. Also jeder versucht schon strengt sich an, dass es nicht blöd ist. Ich will nicht, dass Martin denkt, dass das, was ich sage, blöd ist. Deswegen versuche ich, was Sinnvolles zu sagen, natürlich. Aber ich gehe jetzt nicht rein. Ich habe den Anspruch, dass das heute so dreimal auf links gebügelt wird und da müssen noch 4 X'e ran und dann noch ein 8er Schlüssel und dann drehen wir das fest oder so. Also sowas kenne ich nicht. Ich will nur nicht, dass der denkt, dass ich ein Idiot bin. Und deswegen
bewundernswert. Wirklich, wirklich bewundernswert. Und weil gerade bei Kalenderspruch sind ein paar Sätze dabei, die knallen wie Ohrfeigen. Und ihr singt die so harmonisch, dass man denkt, es ist was Nettes. Und die treffen sowas von auf den Punkt, dass man wirklich als außenstehende Person, die auch noch nie einen Text geschrieben hat, echt denkt, da müssen die doch stundenlang dran sitzen und sich überlegen, wie könnte man. Aber nein, anscheinend nicht. Wahrscheinlich ist es genau das. Versuch einfach kein Idiot zu sein und dann kommt wahrscheinlich sowas raus. Ja, irgendwie kam in den Interviews, die ich von euch gelesen und gesehen und gehört habe, kam irgendwie Supertramp ins Spiel. Also auch
mein Lieblingsband. Ja, Stuart und Supertramp.
Total verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit über Supertramp. Ich glaube, jeder denkt an den Logical Song, man den oft.
Ja, auch, ja.
Aber die haben ja auch nur Logo. Wahnsinnig. Also da ist ja alles dabei.
Ich höre nur den Logical Song. Ja,
nur den Logical Song. Der wollte aber wahrscheinlich auch nicht doof dastehen, als er den Text geschrieben hat.
Nee, der wollte nicht doof dastehen. Nee.
Gibt es irgendwie ein Schema, das sich wiederholt? Also leitet der Text häufiger die Musik oder umgekehrt? Oder wechselt das?
Also im besten Fall natürlich dann im Endprodukt oder im Endresultat beides. Aber in der Entstehung ist es natürlich so, dass wir erst Musik machen und dann schreiben wir einen Text dazu. Und dann hoffen wir, dass das irgendwie am Ende des Tages Sinn ergibt und ineinander greift und vielleicht das eine oder andere Wort, die eine oder andere Note dann nochmal ordentlich in Arsch tritt oder so, metaphorisch gesprochen.
Ganz oft fällt das Wort Experimentieren. Auf was genau bezieht sich denn das Experimentieren, das euch da bei Nina Marie so Spaß macht?
Ich würde fast sagen, auf sämtliche Sachen. Also Instrumentierung einmal, Aufnahmetechniken eine andere Sache, aber auch manchmal so wirklich Herangehensweise. Also wir haben immer bei jedem Song irgendeine Sache, die uns so am Ball bleiben lässt. Ne? Also wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, bei 33 Runden, als wir dann angefangen haben, über Velvet Underground zu reden und dann das Schlagzeug auseinandergebaut haben und das zusammengespielt haben oder jetzt das Chorboard, was wir gebaut haben, das sind dann immer so Sachen, die uns dann interessieren und die sind auch in dem Moment wichtiger als der Song an sich. Also da geht es dann mehr um diese Verfolgung dieser Idee, die einem dann Spaß macht. Habe ich das irgendwie versucht, irgendwie verständlich ausgedrückt?
Total, total richtig. Aber und die anderen hören das meist gar nicht, was uns da umgetrieben hat. Dann hört es jemand von außen und sagt, ach so, das ist ja schön für euch, aber tut mir leid, das kann ich leider gar nicht erkennen. Und das ist ja auch okay so. Ja, das so hat jeder, was er will.
Aber kann das Experimentieren auch bedeuten, dass ihr quasi einen Song schon fertig habt? Und dann den nochmal komplett umbaut und nochmal was ganz anderes draus macht?
Das haben wir auch schon einmal gemacht.
Wo haben wir denn das gemacht?
Auf dem aktuellen Album?
Nee, ich glaube, das Lied heißt Der Ortsoberste auf Da haben wir doch, das haben wir erst so mit Gitarre, Bass, Schlagzeug gespielt und dann haben wir das irgendwie alles so nach und nach durch Synthesizer ersetzt. Und dann haben wir das nochmal zusammenlaufen lassen. Erinnerst du dich?
Ja, ja, stimmt.
Ist der Ortsoberst, was du brauchst und wo du hin willst, ist das? Ja.
Mhm. Ja, genau.
Man muss ja immer ein bisschen ordnen im Kopf, weil ja die Songs so gar nicht. Und dann so, kam das jetzt vor der Ortsoberst? Nein. Okay.
Zu wissen. Nee, da fanden wir das Wort nur gut.
Ja, ja, ist auch ein gutes Wort. Gibt es außer euch beiden noch so stille TeilhaberInnen von Nina Marie, die jetzt so in den laufenden Prozess eingreifen und denen ihr auch mal was zeigt und sagt, da kommen wir nicht weiter oder gibt es so Punkte gar nicht?
Na, also stille Teilhaber nicht. Unser Freund Dennis Kern hat uns ein bisschen geholfen bei unserem, wir wollten doch unsere eigenen Stimmen auf dem Keyboard spielen können. Also das gab diese Idee, dieses Keyboard zu machen. Das sollte über, wir haben nur so eine Range von 2 Oktaven, weil wir halt nicht die Opernsänger sind und haben dann in diesen 2 Oktaven jeden Ton 5-mal gesungen und waren zu dritt. Also immer 3 Stimmen mal 5 sind 15 Stimmen, ergaben einen Ton. Und die dritte Stimme war Dennis Kern, unser beider Freund, der auch nicht weit weg wohnt. Aber er ist kein Teilhaber, also er wird da nie Geld sehen.
Ich kenne ja seine Platte Freund Kern, Ventül.
Genau.
Ich denke, er hat schon genug Geld damit gemacht. Mit diesem
genau.
Machtwerk. Ja, vor allem. Martin, das mit dem Schlagzeug, das hast du mir auch damals in der Butch Cup erzählt, mit diesem Velvet Underground-mäßigen. Und du hast damals auch gesagt, nee, ich glaube nicht, dass wir auftreten und nicht jemals mit Nina Marie. Und ich weiß noch, dass es mir ein bisschen peinlich war, weil ich mir so Fangirl-mäßig vorkam. Und dann hast du aber gesagt, ja, aber man weiß ja nie. Und wenn ich jetzt die Lage richtig deute, dann ist es gar nicht so ausgeschlossen, dass ihr mal Konzerte spielt oder noch zumindest ein zweites Konzert.
Ja, wir haben auf jeden Fall Lust dazu. Also das hat sich geändert zu früher, dass wir jetzt denken, das wäre eine schöne Sache, das würde ich gerne mal machen. Damals war das erstmal so gänzlich ausgeschlossen.
Was müssten die Leute, die da jetzt mitspielen wollten, weil ich denke, ihr könnt es nicht alleine umsetzen, was müssten die denn mitbringen?
Die müssten irgendwie so alle fehlenden Instrumente abdecken können, sodass man immer, da gibt es dann Bass, da gibt es ein Schlagzeug, da gibt es ein Klavier, dann gibt es ein, und dann müsste man immer so rumtauschen können und so gucken, ah, jetzt spielt der Schlagzeug und dann singt die und also da müsste man das irgendwie immer so, dass man da so ein bisschen Bäumchen wechselt dich oder so spielt.
Das heißt, es müssten Multi-Instrumentalistinnen sein oder fröhliche Dilettanten.
Fröhliche Dilettanten.
Ja, das eher.
Multi-Instrumentalisten sind nicht zugelassen.
Also ich könnte mir das definitiv sehr, sehr gut vorstellen. Und ich habe auch ganz viele Leute im Kopf, die ich mir dafür vorstellen könnte.
Ja, sag doch mal.
Sehr gut.
Soll ich mal sagen?
Ja, sag mal ein paar Namen.
Die Kali vom Peter Muffin Trio, die würde ich einfach mal gerne in den Topf werfen, als zumindest Bassistin. Das war's auch schon. Ich möchte die Auswahl einschränken.
Die kann bestimmt noch mehr, wenn man sie fragt.
Ja, definitiv, ja. Definitiv. Wie sieht's denn aus? Habt ihr schon noch ein paar Songs in der Hinterhand? Oder ist jetzt erstmal, seid ihr jetzt erstmal ausgeblutet?
Ausgeblutet kann keine Spur sein, keine Rede sein.
Nee, wir hängen voll mit Songs. Aber,
aber Weihnachten ist auch wieder rum.
Das kam sehr überzeugend. Ja,
wir haben jetzt auf jeden Fall, wir haben noch eine Coverversion, ne? Eine Hansaplast-Coverversion haben wir noch aufgenommen. Ja. Die liegt noch irgendwo rum. Und ansonsten?
Von welchem Song?
Welche Songs haben wir aufgenommen?
Wir haben aufgenommen Spielfilm, Ich zünd mich an, Lederhosentyp und Barfuß genau. In Scherben. In Scherben,
ja.
4 haben wir aufgenommen.
Müssen wir nur mal fertig machen. Okay, dann würde ich jetzt gerne zur Abschlussfrage kommen.
Oh.
Was war denn die letzte Platte, die euch richtig vom Hocker gehauen hat?
Tropical Fuckstorm. Braindead. Braindead.
Und die hier Cancelled von Under 45, die hat mich auch richtig vom Hocker gehauen. Und die neue Plosive-Platte, die fand ich auch ganz toll.
Ich finde, ich habe auch noch einen Tipp von einem Typ, der heißt Cherskin Fendrix und die Platte heißt Winterreise.
Winterreise? Klingt vielversprechend.
Ja, ist es auch. Ist noch besser.
Noch besser.